dem, was wir jetzt schon gesungen und gehört haben, könnt ihr euch sicher denken, um was es geht, um welches Thema es sich dreht, um Folgen, um Nachfolgen. Und gleich zum Anfang will ich mal sagen, beim Folgen ist es auch gar nicht so schlimm, wenn mal was nicht so richtig klappt. Wichtig ist, wenn man auf diesem Weg und auf dieser Richtung ist. Und wenn da mal ein Ton nicht stimmt oder wenn da mal ein Mikrofon nicht richtig das wiedergibt, was es soll, dann ist das nicht schlimm. Denn Gott sieht das Herz an und das ist wichtiger als unser Gelingen. Folgen, Nachfolge ist eine Sache, mit dem jeder zu tun hat, auch wenn er nicht in eine Kirche oder in eine Gemeinde geht. Nachfolge oder Folgen, damit ist man irgendwie das ganze Leben trotzdem beschäftigt. Das fängt an, wenn man jung ist, wenn man klein ist, dann braucht man jemanden, dem man folgt, der einem sagt, wo es lang geht. Das sind am Anfang die Eltern, da wird man vielleicht manchmal gefragt, hast du immer schön gefolgt? Ja, also das gemacht, was die Eltern für einen für gut heißen. Dann kommt man in die Schule, erste Klasse, Mathematik, geht das schon wieder weiter mit dem Folgen. Da gibt es die Zahlenfolge. Wenn man die Zahlen lernt, dann ist es gut, dass man weiß, dass es einen Vorgänger und einen Nachfolger gibt. Von der 2 ist der Nachfolger die 3. Und das ist immer so. Und das ist auch wichtig. Dann kann man sich nämlich darauf verlassen, dass man immer richtig zählt und richtig rechnet, wenn der Nachfolger immer der gleiche ist. Wir überspringen mal ein paar Klassen. Biologie, Klasse 5, 6, 7, weiß nicht genau. Da tauchte das erste Mal ein Begriff auf, Nachfolgeprägung. Das ist bei Tieren, also zum Beispiel hier in dem Fall bei den Gänsen, wenn die schlüpfen, ganz klein, das Erste, was sie sehen, was sie unmittelbar nach ihrer Geburt wahrnehmen, was um sie herum ist, was ihnen den Eindruck verleiht, sie zu beschützen oder ein Stück zu Hause zu sein, das nehmen sie an als Bezugsperson und folgen dieser Sache überall hin. Man hat Versuche gemacht, wenn das jetzt nicht die Mutterente ist oder die Muttergans, sondern wenn man da einen Ball hinlegt, dann folgen die Enten auch diesem Ball. Wenn man den wegrollt, rennt die hinterher. Nachfolgeprägung. Man kann Spuren folgen. Vielleicht habt ihr das am Strand schon mal gemacht. Da ist jemand lang gegangen und man ist mal hinterhergegangen. Da kann man die Fußspuren oder das Profil genau sehen. Oder wenn man mit dem Auto unterwegs ist, aha, da ist schon mal jemand lang gefahren. Da kann ich vielleicht auch lang fahren, ohne dass mir was passiert. Das hatten wir diesen Winter nicht ganz so oft nutzen können, dass man eine Spur folgt, die einem die Richtung gibt und auch den Halt und man darauf vielleicht auch schneller vorankommt als ohne diese Spur. Man kann sogar eine Spur verfolgen, die man gar nicht sieht. Eine Fährte, da gibt es Hunde, die nehmen die Spur nur vom Geruch auf. Man selbst sieht sie nicht, der Hund kann aber führen. Und spätestens bei dieser Aktion in unserem Jugendwochenende ist uns auch wichtig geworden, dass Folgen etwas ganz Wichtiges, etwas Lebenswichtiges ist. In diesem Beispiel, wir waren in einem Bergwerk, da kannte sich niemand von uns aus. Und wenn man nicht demjenigen, der da rumführt, folgt, kann es auch sein, dass man schnell mal im Dunkeln steht und im ungünstigsten Fall nicht wieder rausfindet aus so einem Berg. Und dass Folgen ganz wichtig ist, das wird man vielleicht erleben, wenn man dieser Aufforderung mal nicht Folge leistet. Nachfolgen. Wir haben zwei Dinge festgemacht, was für Nachfolge wichtig ist oder was Nachfolge erfordert. Das ist zum einen Vertrauen und zum anderen Überzeugung. Und du kannst dich fragen, warum du an diesem Morgen hier im Gottesdienst sitzt, wem du gefolgt bist. Bist du vielleicht einer Einladung von jemandem gefolgt, der gesagt hat, ich würde mich freuen, wenn du da bist? Bist du deinem Ehepartner gefolgt, deiner Familie, deinem Pflichtgefühl, deiner Tradition? Bist du Jesus gefolgt? der dir gesagt hat, ich würde mich freuen, wenn du heute Morgen Zeit für mich hast. Gestern Abend konnte hier ein Film angesehen werden, der heißt Not a Fan, nicht nur ein Fan. Und darin wurde eindrücklich der Unterschied dargestellt zwischen Fan und Nachfolger, zwischen Anhänger und Jünger. Und wir haben festgestellt, dass Jesus keine Fans möchte, die ihn bejubeln oder die da sind, wenn sie etwas gut finden oder für sich das auch so mitgehen können, aber wenn es eng wird, sich vielleicht etwas anderem zuwenden, sondern Jesus möchte echte Nachfolger, die ihm vertrauen. Bin ich ein Fan oder bin ich Nachfolger? Was ist der Unterschied? Wie werde ich zu einem Nachfolger von Jesus? Wir wollen dazu einen Bibeltext lesen aus Matthäus 4, wo wir das mitlesen können, wie Jesus Nachfolger beruft. Matthäus 4, Vers 18 bis 22. Als er, Jesus, aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Wir werden Zeugen, wie Jesus seine ersten Nachfolger sucht oder seine ersten Nachfolger bestimmt oder beruft. Bisher war er allein. Und ich finde, dieser Bericht ist eine sehr nüchtern sachliche Betrachtung der Sache, wie das vor sich ging. Hier ist kein Gefühl beschrieben, was die Jünger empfanden, als Jesus sie rief oder was Jesus sich von ihnen wünscht oder was Jesus sich dabei gedacht hat. Aber wir können uns trotzdem fragen, was hat es mit mir zu tun, dass Jesus hier zum Beispiel die ersten Jünger beruft und dass diese zur Durchschnittsbevölkerung gehörten? Es hätte sicher einflussreichere gegeben oder reichere oder vielleicht welche, die schon bekannt waren. Was hat das mit mir zu tun? Es ist interessant, dass es Gottes Wesen entspricht, wenn man in der Bibel liest, schon im Alten Testament, das auszuerwählen, was scheinbar schwach oder verachtet ist. Von seinem Volk selbst sagt Gott, ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Er wählt Gideon aus, als Jüngsten einer unbedeutenden Sippe, um ihn zu einem Richter zu machen. Er wählt David aus, anstatt seinen älteren Brüdern, dass er König wird. Er wählt die Hirten auf dem Feld aus, dass sie die ersten Zeugen von Jesus sind und dieses Geschehen weitersagen dürfen. Jesus wählt Zachäus, den korrupten Zolleinnehmer, aus, um bei ihm zu essen. Und Jesus wird Mensch. Das scheinbar Schwache und Verachtete. Der Simon, der Andreas, der Jakobus und der Johannes, das waren durchschnittliche Menschen zur damaligen Zeit. Es waren Fischer, einfache Menschen. Vielleicht nicht die Ärmsten, aber sicherlich auch nicht reich. Sie waren nichts Besonderes. Sie wären sonst wahrscheinlich nie aufgefallen. Das bringt uns zu dem ersten Punkt. Nachfolge braucht keine Voraussetzungen. So wie das heute in unserer Gesellschaft leider so üblich ist oder worauf geguckt wird. Jung, dynamisch, flexibel, ungebunden, belastbar lange Berufserfahrung. Die Nachfolge von Jesus braucht keine Vorausbildung, braucht keine Qualifikation. Es gibt keine Numerus Clausus, in dem man sich qualifizieren muss. Jesus beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Und doch scheint beim Lesen dieser Begebenheit die Sache ein wenig unrealistisch oder verantwortungslos. Also wer geht schon einfach irgendjemand nach, der sagt, komm hinter mir her, ohne zu fragen, ja wohin denn und was möchtest du denn, ohne jemanden zu kennen. Die Jünger lassen alles stehen und liegen und folgen einem völlig Unbekannten. Kann das sein? Wenn wir aber das Leben der Jünger, was in der Bibel beschrieben ist, an anderen Stellen lesen, dann wird beschrieben, dass sie schon Nachfolger waren, nämlich Nachfolger von Johannes des Täufers. Das heißt, sie waren politisch und religiös, will ich mal sagen, interessiert und warteten auf etwas. Sie warteten auf eine Veränderung und waren da auch gespannt und wollten vielleicht auch etwas bewegen da. Dahingehend. Und von diesem Johannes erfuhren sie, dass Jesus dieser Befreier oder dieser Veränderer in ihren Augen sein soll. Das heißt, die Jünger wussten, was sie wollten. Sie ließen sich darauf ein. Und das von sich aus. Jesus hat sie nicht überredet mit irgendwas, was vielleicht gar nicht stimmt oder Versprechungen gemacht. Sie ließen sich auf Jesus ein. Nachfolge ist auch meine bewusste Entscheidung, mich auf Jesus einzulassen. Vielleicht fällt uns auf, dass in diesen beiden Berichten von den Rufen, die Jesus hier gemacht hat, an die beiden Brüder jeweils, dass es eine gewisse Reihenfolge gibt. Es kommt der Ruf, oder sie werden angesprochen, sie hören, sie verlassen, und sie folgen nach. Und so können wir uns die Frage stellen, ob wir in unserem Leben diese Reihenfolge auch irgendwo und irgendwie erkennen können. Also, dass es einen Ruf gibt oder eine Aufforderung, vielleicht von den Eltern schon in ganz jungen Jahren, die Kinderstunde, eine Bibelwoche vielleicht, vielleicht Predigten, vielleicht auch ein Erlebnis, was ganz gravierend war, eine Begegnung mit einem Menschen, wo ich merke, dass Jesus mich ruft, dass Jesus mich anspricht. Und das Zweite, dass es eine Reaktion gibt in meinem Leben. Und ich fand das hier sehr eindrücklich, dass Verlassen und Nachfolgen zwei Dinge sind, die zusammengehören. Hat sich in meinem Leben etwas verändert? Habe ich vielleicht irgendwas verlassen? Ich stelle mir es schwierig vor, dass Petrus seine Netze nimmt und sein Boot und das die ganze Zeit hinter Jesus herzieht. Da wäre er nicht weit gekommen. Er hat verlassen. Mit Jesus unterwegs zu sein, Erfahrungen im Alltag zu machen, das haben auch die Jünger erlebt. Und Nachfolge ist die Praxis des Glaubens. Dritter Punkt, die Nachfolge erfordert Hingabe. Das meint dieses Verlassen. Wir haben am Anfang gesagt, dass Jesus keine Voraussetzungen an Nachfolger stellt. Aber ist das nicht eine Voraussetzung oder ist das nicht eine Bedingung? Schon. Die Voraussetzung ist erstmal, dass jeder kann. Jeder ist damit gemeint, jeder ist angesprochen. Aber auch das verschweigt Jesus nicht, dass es seinen Preis hat. William MacDonald beschreibt das in seinem Buch Wahre Jüngerschaft mit folgenden Worten. Viel zu oft betrachten wir unser Christsein nur als ein Entrinnen vor der Hölle und eine Garantie für den Himmel. Darüber hinaus meinen wir außerdem, wir hätten das gute Recht, alles, was dieses Leben uns an Gutem bietet, zu genießen. Wir wissen es wohl, dass es in der Bibel deutliche Verse über die Jüngerschaft gibt. Aber es fällt uns schwer, sie mit unseren eigenen Vorstellungen zu verbinden. Und solche Verse über Nachfolge, die Jesus gesagt hat, sind zum Beispiel: Wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Was das damals hieß, das Kreuz auf sich zu nehmen, das war damals, zur Zeit Jesu, was ganz anderes als heute. Sein Kreuz tragen, damals haben nur Leute ein Kreuz getragen, wenn sie zur Hinrichtung verurteilt waren. Ein zur Kreuzigung Verurteilter musste den Querbalken tragen. Für alle Zuschauer war das Zeichen, dass dieser Mann zum Tod verurteilt war, und zwar zum schändlichsten Tod. Wer am Kreuz starb, verlor nicht nur sein Leben, sondern auch seine Ehre. Auf dem Weg zum Kreuz durfte er beschimpft, bespuckt, geschlagen werden. Er hatte alle Rechte verloren und war dem Mutwillen der Menschen ausgesetzt. Ein Bild, was wir von unserem Herrn Jesus sehr gut kennen und wo wir heute Morgen auch schon dran gedacht haben. Wie er das Kreuz getragen hat, was eigentlich nicht sein Kreuz war. Nachfolge heißt, sein Kreuz tragen heißt für uns heute: Ich habe mein Recht auf mein Leben und meine Ehre verloren. Oder besser gesagt, ich habe es abgegeben. Das heißt, ich folge dem, der alles getragen hat. Und bin bereit, ebenfalls zu tragen. Und dass uns das vielleicht bildlich irgendwie hängen bleibt, brauche ich jetzt mal eure Hilfe und auch die Hilfe der Kinder. Und zwar, wenn ihr neben euch am Stuhl rechts so ein kleines Brettchen habt, wo vielleicht eure Bücher drauf liegen, da greift ihr mal unten drunter und vielleicht klebt da ein Stück Papier. Und wenn da was klebt, dann meldet ihr euch und die Kinder gehen mal bitte dorthin, wo sich gemeldet wird, und könnt das Papier abmachen, wenn ihr es nicht selber abkriegt. Und könnt das mal hier vorbringen. Und jetzt, genau, das sind Fußspuren, der Amos hat die erste. Und jetzt können wir die Spuren mal hier von dem Kreuz in Richtung Tür legen. Also raus, genau, immer so hintereinander. Vielleicht ein bisschen mehr Platz, es sind, glaube ich, gar nicht so viele. Genau. So, dass wir dann an der Tür wieder rauskommen. Ja, genau, immer einen linken und einen rechten. Meldet sich irgendwo noch jemand? Es müssen 20 sein. Es soll einfach ein Bild sein, was auch an diesem Sonntag oder jedes Mal, wenn wir hier sind, so sein soll, dass wir das, was Jesus vorgelebt hat, das, was Jesus für uns getan hat, dieses Kreuz, was er getragen hat, um ein Ja zu uns zu sagen oder dass wir ein Ja zu ihm sagen können, dass wir das mitnehmen, dass wir genau so in die Welt hinausgehen können, und dieses Kreuz mitnehmen. Ich möchte dazu noch einmal einen Vers von William MacDonald lesen. Das Kreuz ist ein Weg, wie hier. Das Kreuz ist ein Weg, der nach reiflicher Überlegung gewählt wurde. Es ist ein Weg, der, solange diese Welt besteht, voll Unehre und Schmach ist. Das Kreuz veranschaulicht die Schande, Verfolgung und Schmach, mit der die Welt den Sohn Gottes überhäufte und welche die Welt auch auf alle die laden wird, die sich entschieden haben, gegen den Strom zu schwimmen. Das heißt, ihr Kreuz zu tragen. Jeder Gläubige kann dem Kreuz einfach dadurch entgehen, dass er sich der Welt und ihren Wegen anpasst. Ich habe dabei an elektrischen Strom gedacht. Und dass es mir auch manchmal so geht, wie elektrischer Strom, der hat nämlich die Eigenschaft, dass er immer den Weg des geringsten Widerstandes sucht. Nachfolge verzichtet auf das Recht, selbst zu bestimmen, wo es lang geht. Das klingt dramatisch. Das klingt gefährlich. Für manche klingt es vielleicht auch abschreckend. Ein Weg, der nach reiflicher Überlegung gewählt wurde. Und ich frage mich, wären die Fischer, die vier jungen Männer damals mitgegangen, wenn Jesus ihnen das so gesagt hätte, wenn Jesus ihnen von Anfang an ganz klar gesagt hätte, was auf sie zukommt? Er hat es dann sicherlich getan. Aber wären sie in dem Moment mitgegangen? Wir wissen, dass sie vielleicht eine andere Vorstellung hatten von einem Befreier oder von jemandem, der das Leben leichter und lebenswerter macht oder gerechter macht. Der Gedanke nach einem Retter, der sah bei ihnen anders aus. Sieht bei uns die Vorstellung eines Lebens als Christ auch oft anders aus, dass man sagt, dann ist alles in Butter und es läuft und ich habe keine Probleme, ich bin zufrieden. Wir lesen weiter in der Bibel, dass die Jünger auf ihrem Weg in der Nachfolge was ganz Wunderbares erfahren und erlebt haben. Dass sie gelernt haben, Jesus zu vertrauen. Dass sie gestaunt haben über so manche Sache. Dass sie Wunder erlebt haben. Und dass Jesus ihnen die Augen geöffnet hat über so manche Frage. Und dass er sie verändert hat. Und wenn wir auf diesem Weg der Nachfolge sind, dann dürfen wir Jesus bitten, dass er uns den Mut und die Hingabe schenkt, mehr als nur Fan zu sein, dass wir ihm vertrauen, dass wir staunen können, dass wir Wunder erleben, dass er uns die Augen öffnet und dass er uns verändert, dass wir Erfahrungen machen wie die Jünger, wenn wir ihm vertrauen. Warum? Warum soll ich das auf mich nehmen? Reicht es nicht aus, ein bisschen Fan zu sein? Wäre Jesus nur Gottes Fan gewesen, dann hätte er uns nicht helfen können. Ohne Nachfolger zu sein, kann ich keine Menschen für Jesus gewinnen oder Menschen zu Jesus führen. Denn Jesus sagt hier, wir haben es gelesen, kommt mir nach und dann werde ich euch zu Menschenfischern machen. Und das ist ein Versprechen. Und ohne dass andere vor uns Nachfolger waren, dann wären du und ich jetzt vielleicht nicht hier. Vielleicht fällt euch jemand ein, der euch dieser Vorgänger war, dass ihr Nachfolger sein könnt. Wir wollen jetzt noch ein Lied hören und sehen, das heißt, wer Jesus folgt. Also es heißt, wer Jesus folgt, führt kein bequemes Leben. Der macht sich nützlich dort, wo er es kann. Der setzt sich ein, will Liebe weitergeben. Der hat ein Ziel und arbeitet daran. Wer Jesus folgt, der muss sich nicht mehr klammern. An Geld, Beruf, Familie oder Haus. Der kann nicht über Langeweile jammern. Der Auftrag Gottes fordert ihn heraus. Wer Jesus folgt, der muss nicht mehr rotieren, sich nicht mehr länger um sich selber drehen. Der will dem Zeitgeist nicht mehr applaudieren. Da wagt es, gegen Unrecht vorzugehen. Wer Jesus folgt, scheut nicht vor Hindernissen. Er weiß, der Weg, den Gott mich führt, ist gut. Der hütet sich vor faulen Kompromissen, macht ganze Sache, zeigt Profil, hat Mut. Wer Jesus folgt, kann lernen zu verzichten, von sich und seinen Wünschen wegzusehen. Der braucht sich nicht mehr nach der Masse richten. Der hat den Mut, zu Gottes Wort zu stehen. Wer Jesus folgt, der wagt es nach vorn zu schauen, weil er nicht dumpfer Zukunftsangst verfällt. Der tut was, will an Gottes Reich mitbauen. Der freut sich schon auf Gottes neue Welt.
Ja. Ich darf Teil 2 machen. Und bei mir geht es jetzt vielleicht ein bisschen ans Eingemachte. Stefan hat gerade darüber geredet, wie wird man Nachfolger? Was sind Voraussetzungen dafür? Und hat angeschnitten, was einen Nachfolger kennzeichnet. Und darauf will ich einfach noch ein Stück weiter eingehen. Und wir müssen uns ein bisschen sputen, sonst überziehen wir heute wieder schamlos. Und ich lese auch die Verse 18 bis 22, bloß in einem anderen Kapitel, aber im selben Buch. Und zwar Matthäus 8, die Verse 18 bis 22. Als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm: Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus spricht zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm: Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber spricht zu ihm: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Ja, Nachfolge. Per Definition eigentlich was total Profanes. Jemand geht vorne weg und ich gehe hinterher. Und trotzdem fällt es uns so schwer. Warum? Was hindert uns nachzufolgen? Unser Ego, unsere Bequemlichkeit, unser eigener Wille? Der Stefan hat es schon angedeutet, Nachfolge heißt nicht, dass ich mein Leben führe, sondern dass ich Jesus mein Leben führen lasse. Mein Leben lebe ich immer selber. Und alle Zeiten meines Lebens muss ich auch selber durchstehen. Aber führen muss ich nicht. Jesus, nachdem er hier einige Wunder vollbracht hat, will mit dem Boot wegfahren und da kommt ein Schriftgelehrter zu ihm. Alleine das schon für den gewohnten Bibelleser, für die gewohnten Bibelleserohren eher eine Seltenheit, dass ein Schriftgelehrter zu Jesus kommt und was will von ihm. Das zeigt uns, nicht alle Schriftgelehrten sind in einen Topf zu stecken. Nicht alle waren Feinde Jesu. Und er kommt und sagt dort einen Satz, völlig aus der Kalten heraus: Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Das ist ein Versprechen, das redet nicht von ein bisschen Einsatz, das redet von 100%. Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Das ist selten, dass es ein Mensch zu Jesus sagt. Meistens kommt Jesus zu den Menschen und sagt: Folge mir nach. Und hier kommt dieser Schriftgelehrte und will das tun. Und wir können uns denken: Perfekt, wunderbar. Was Besseres kann da nicht passieren, dass die Menschen selbstständig zu Jesus kommen und sagen: Ja, wir wollen dir nachfolgen. Und Jesus sagt diesen komischen Satz: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Jesus ein kleines Naturgleichnis gebracht, was aber im Prinzip ganz simpel ist. Der Fuchs, der hat seine Höhle, der hat ein Heim, dort wohnt er, dort ist er beschützt, dort ist sein Umfeld, sein gewohntes. Das ist das, wo der Fuchs eigentlich hingehört. Und die Vögel gehören in ein Nest, das ist denen ihr Umfeld. Die haben ja dort ihre Sicherheit. Die haben dort ihre Bequemlichkeit, ihre Sicherheit, die Erfüllung ihres Lebens, könnte man meinen, auch wenn das bei Tieren etwas übertrieben ist. Und Jesus sagt: Das haben die. Aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Bei dem Begriff Sohn des Menschen ging bei einem Schriftgelehrten alle Glocken an. Woher kommt eigentlich der Begriff? Wir lesen den ab und zu und das ist ja eigentlich auch nicht schwer. Sohn des Menschen, ja, Sohn eines Menschen. Jesus war ja ein Mensch. Er war Sohn Gottes, aber auch Sohn der Maria. Aber der Begriff Sohn des Menschen taucht zum ersten Mal im Alten Testament im Buch Daniel auf. Und das Buch Daniel, auch wenn es nicht zur jüdischen Tora gehört, gehört zu den heiligen Schriften des Judentums und war zur Zeit Jesu ein total populäres Buch, ein Bestseller. Und dort gibt es eine Passage in Daniel 7, da sieht Daniel: Ich schaute in den Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen, das ist Gott, und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Sohn des Menschen. Ein Begriff, also Sohn des Menschen betitelt, ein Herrscher betitelt den Messias. Das war dem Schriftgelehrten klar, der kannte diese Stelle hundertprozentig. Und auch die Menschen, die da rumstanden, kannten diese Stelle höchstwahrscheinlich. Und Jesus sagt, der Sohn des Menschen, der Herrscher dieser Welt, er bezeichnet sich selber so und sagt, ich bin der Messias, ich bin der, dem Gott alle Ehre gegeben hat und alle Macht. Und der hat nicht, wo er das Haupt hinlege, das ist der Widerspruch schlechthin. Und das sagt diesem Schriftgelehrten, der Jesus nachfolgen will, ein was. Wenn du mir nachfolgen willst, dann heißt das nicht, dass du so ein bisschen Leben mit Gott führen sollst, dass du deine Pflichten als Christ erfüllen sollst, beziehungsweise als Gläubiger, sondern das heißt, was dich erwartet, ein Leben ohne Komfort, wenn es drauf ankommt. Jesus ist umhergezogen im Land und er wusste nicht, wo er den nächsten Abend schläft. Er wusste nicht, was er den nächsten Tag, wo er was zu essen herbekommt. Er hatte Leute, die ihn versorgen, aber war immer auf andere angewiesen. Ein Leben ohne Komfort. Ein Leben im Dienst für die Menschen. Und wenn Nachfolge heißt, ich tue was, was jemand anders mir vormacht, was Jesus mir vormacht, dann heißt das für mich, wenn ich Christ bin, kann ich nicht von meinem Leben erwarten, dass ich Sicherheit habe, dass ich im menschlichen Sinne Bequemlichkeit habe in meinem Leben. Wie der Stefan gesagt hat, das Bild mit dem Strom, der Weg des geringsten Widerstandes, nein, da ist es eben nicht. Und ich will selber noch eine Schippe drauflegen und will damit aber niemanden verstören. Aber es ist wahr. Gestern dem Film, der Pastor hat den Satz gesagt, der hat Dietrich Bonhoeffer zitiert. Und Dietrich Bonhoeffer, ich will den Satz einfach nochmal sagen, weil der ist einfach, er charakterisiert Nachfolger noch am besten. Derjenige, den Jesus in die Nachfolge ruft, den fordert er auf, zu kommen und zu sterben, um wahres Leben zu finden. Wenn ich hier stehe und sage, Nachfolge wird was kosten, dann ist das nur die halbe Wahrheit. Und auch wenn es hart klingt, Nachfolge wird dich nicht etwas kosten, sondern dein Leben. Dein eigenes Leben, was du führen willst, wie du es willst. Jetzt ist die Frage, das ist doch völlig verrückt, oder? Was will hier Jesus? Wir sollen unser Leben verlieren? Ohne Sicherheit? Ohne Komfort? Ein Leben völlig im Einsatz für Jesus, was alles auf eine Karte setzt? Ja, genau das ist es. Genau das. Und die Frage ist, ist das ein unsicheres Leben? Ist das die schlechtere Wahl, die unsichere? Ist der Mann zu Jesus in das Boot gestiegen? Was denkt ihr? Ich denke kaum. Aber wenn er es getan hat, dann hat er danach Folgendes erlebt. Wie Jesus einen Sturm stillt, wie Jesus zwei Besessene heilt, und wie Jesus einen Gelähmten heilt und dabei zum ersten Mal einen Satz erwähnt, nämlich deine Sünden sind dir vergeben. Taucht zum ersten Mal im Matthäus-Evangelium an der Stelle auf. Jesus fordert ein Leben ohne menschliche, ohne weltliche Sicherheit. Ein Leben, was alles auf eine Karte setzt. Und wer sich darauf einlässt, wird erleben, was wahre Sicherheit ist. Er wird auf seine persönliche Art und Weise jemanden sehen und jemanden erleben, dem er nachfolgt, der den Titel Sohn des Menschen verdient hat, der wirklich alle Macht hat. Die, die mit in dem Boot saßen danach, nach dieser Begebenheit, die haben erlebt, wie Jesus Macht über die Natur hat, wie Jesus Macht über den Teufel hat und wie Jesus selbst sogar die Macht über die Sünde hat. Und es kommt noch ein zweiter Mann hier, der sagt, Herr, erlaube mir vorher hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Und dann kommt einer der, ich sag mal, radikalsten Sätze meiner Meinung nach, die Jesus je gesagt hat, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Eine Beerdigung war im Judentum das Nonplusultra. Es war das Wichtigste im Leben. Wenn jemand gestorben war, dann haben seine Hinterbliebenen alles und wirklich alles daran gesetzt, dass er eine Beerdigung bekam. Das war was unglaublich Wichtiges. Und Jesus sagt zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Er betitelt die, die eigentlich noch leben, als tot. Und die Situation lässt drei mögliche Interpretationen zu. Erstens, der Vater ist wirklich gerade gestorben und der Mann will noch eine Beerdigung abhalten. Zweitens, das ist so geschrieben nach dem Motto, also der Vater ist noch nicht wirklich gestorben, das ist so mehr oder weniger eine Ausrede. Wenn mein Vater irgendwann mal gestorben ist und wenn ich nicht mehr an meine Familie gebunden bin und wenn ich frei bin und nicht mehr diese Verantwortung trage, dann komme ich und folge dir nach. Und dieses Beispiel wurde gestern in dem Film auch gebracht, diese Verse. Und die zeigen uns eins, Jesus fordert ein Leben ohne Bindungen, beziehungsweise ein Leben mit nur einer Bindung. Wir haben alle ein Leben in dieser Welt, wir haben alle Familie, einen Job, Schule, sonst was. Das sind unsere Verpflichtungen, denen müssen wir nachkommen. Und das ist auch nicht schlecht. Die Frage ist bloß, was bindet uns? Wann sind wir bereit nachzufolgen? Er hat es gestern in dem Film gesagt, ja, er hat es als Negativbeispiel gebracht, ja, Jesus, ich bin bereit, dir nachzufolgen. Erst mal Kinder, wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, wenn das geklärt ist, wenn jenes geklärt ist, dann können wir. Nein, Jesus fordert Hingabe. Und ich will dir keinen Druck machen. Aus einem ganz einfachen Grund. Nachfolge heißt nicht, dass ich mich anstrenge, Jesus nachzufolgen. Das ist Punkt 1. Wer das nicht versteht, der wird daran verzweifeln. Nachfolge heißt nicht, dass ich losgehe und versuche, aus eigener Kraft Jesus hinterherzukommen, den Anschluss nicht zu verpassen. Nein, Nachfolge heißt, sich von Jesus ziehen zu lassen. Und dass Jesus mein Leben führt, heißt aber nicht, dass es einfach wird. Wie gesagt, Jesus fordert ein Leben, was alles auf eine Karte setzt und ein Leben, was es ertragen kann, Opfer zu bringen. Und letztendlich ein Leben, was nicht nur bereit ist, ein paar Opfer zu bringen, sondern ein Leben, was bereit ist, sich selbst zu opfern für Jesus. Was bereit ist, sich komplett hinzugeben. Und das zu tun, was Jesus getan hat, den Menschen zu dienen. Den Menschen zu dienen, um Gott die Ehre zu geben. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unser Ruf. Und wie hätten wir darauf reagiert? Nachdem Jesus das uns gesagt hätte, wenn wir dort gestanden hätten. Ja, schön, dass du mir nachfolgen willst, aber das heißt für dich, ein Leben, was ich selbst opfern kann, nicht aus eigener Anstrengung, sondern ein Leben, was, wenn es sich komplett hingibt, erleben wird, was wahre Sicherheit ist, nämlich zu Gott zu gehören. Und ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, Nachfolge kostet, ja. Nachfolge kostet das, was ich nicht will, gerade das. Das, was ich nicht aufgeben will, das fordert Jesus von mir, dass ich es aufgebe, meinen eigenen Willen, mein Ego. Aber aus Erfahrung sage ich, das, was dabei rauskommt, wenn man sein Leben hingibt, und so lange Nachfolger bin ich nicht, aber selbst aus den wenigen Jahren kann ich sagen, es ist es absolut wert, 100%. Es ist es absolut wert, sein Ego aufzugeben, Opfer zu bringen, um Jesus nachzufolgen, um sein Leben hinzugeben. Und die Frage ist, was ist, wenn wir dort gestanden hätten? Hätten wir dem nachgegeben? Hätten wir gesagt, das, was du forderst, Jesus, ist einfach zu viel. Das kann ich nicht tragen. Ich kann mein Kreuz nicht tragen, mir selber sterben. Oder hätten wir gesagt, darauf lasse ich mich ein, hundertprozentig. Wären wir in das Boot gestiegen, wären wir mit Jesus mitgekommen oder wären wir es nicht? Und das ist die Frage, die an dich gilt. Egal, wie lange du schon Christ bist, weil das ist eine Frage, die immer wieder im Raum steht. Bist du bereit, nicht nur Kompromisse einzugehen, sondern auf 100% zu gehen? Und wie gesagt, ich will keinen Druck machen. Weil das ist ein Leben, was sich im Endeffekt im Nachhinein absolut lohnen wird. Wenn man zurückblickt, und wenn ich zurückblicke auf mein Leben als Christ, was noch nicht so lange ist, wie gesagt, dann habe ich gesehen, dass es sich absolut lohnt. Absolut. Und ich komme nicht aus einer christlichen Familie und deswegen habe ich den Vergleich. Ein Leben zu führen, was nach vorne betrachtet langweilig aussieht, weil es immer ein mühsamer Schritt vor dem anderen ist. Wenn ich nach vorne schaue jetzt in meinem Leben, in meiner Nachfolge, dann sieht es auf den ersten Blick langweilig aus. Ja, einen Schritt mühsam vor den anderen zu setzen und immer mehr aufzugeben. Aber wenn ich auf das, was ich schon geschafft habe, zurückschaue, dann sage ich, es lohnt sich. Und die Frage ist, lassen wir uns darauf ein? Ja oder nein? Soweit meine Gedanken dazu. Und ich darf jetzt noch das Wort an Martin übergeben, der auch erlebt hat, dass Sicherheit nicht immer das ist, was wir uns vorstellen, dass das Leben nicht immer das ist, was wir denken, dass es bringt und wie schnell sich was im Leben ändern könnte, wenn nicht Gott dahinter stehen würde. Und deswegen wird der Martin jetzt noch ein kleines Zeugnis geben und dann hören wir noch ein Lied hinterher, genau.
Als es darum ging, was ich jetzt erzählen werde, habe ich nicht gedacht, dass so viele Leute da sind und zuhören würden. Aber ich erzähle es euch trotzdem. Einige von euch kennen vielleicht Heinz und Martina Nitsche. Das sind Missionare, die in der Ukraine tätig sind, in Mariupol, im Ost-Süden, am Meer. Und die waren mal hier in der Gemeinde und haben einen Vortrag gemacht mit Bildern von dort und so. Und ich habe sie angesprochen, habe gefragt, wie ist denn das, kann ich nicht mal euch besuchen, kann ich mir das mal angucken, wie das ist. Und da war ich letztes Jahr in den Sommerferien in Mariupol und das hatte genau geklappt. In den 3 Wochen, die ich Urlaub hatte, sind sie am Anfang hingefahren mit ihrem Bus und am Ende wieder zurück. Das heißt, sie konnten mich genau mitnehmen und ich musste mich nicht extra noch um eine Reise kümmern. Genau. Auf der Hinfahrt, wir waren also tagelang unterwegs mit einem vollgepackten alten T4 und dann ziemlich schon weit im Osten in der Ukraine kam mir ein Unfall. Der war schon 4 Stunden her und dort hatte aber noch niemand was aufgeräumt, die hatten nur erstmal gelöscht und dann aus dem nächsten Ort eine Planierraube geholt und die hatte rundherum durchs Feld eine Umgehung geschoben, dass die Autos erst einmal abwechselnd von beiden Seiten weiterfahren konnten. Und während die Martina den Bus rumgefahren hat, sind wir 2 durch den Unfall durchgelaufen. Dort war auch nichts abgesperrt, wir konnten das alles angucken. Und ich war ziemlich erschrocken, was ich dort gesehen habe. Dort waren die tödlich verunglückten Opfer von dem Unfall, die lagen alle noch da in ihrer Blutlage. Und die Fliegen waren unterwegs und der Gestank und keiner hatte noch was weggeräumt. Und das Auto, wo die drinnen saßen, das war ein T5. Also fast der gleiche Bus wie den wir hatten, bloß viel neuer eigentlich. Und ich bin schon ins Überlegen gekommen. Wir waren auch gestresst von der Reise und müde und den ganzen Tag unterwegs, 5000 Kilometer hin und zurück. Und das Auto älter als das, was verunglückt ist und uns ist nichts passiert. Halleluja. Als wir dann dort angekommen waren, ein paar Tage später, bin ich mit der Jugendgruppe von dort aus Mariupol am Meer baden gegangen. Und naja, der jugendliche Leichtsinn war groß. Ich bin ins Wasser gesprungen, mit dem Kopf zuerst und dort war das Wasser brusttief. Der Boden war Sand und ich bin aufgestoßen mit dem Kopf und bin aufgetaucht. Und glücklicherweise ist das Einzige, was ich davon getragen habe, eine Schürfwunde gewesen und weiter nichts. Und Heinz und Martina waren nicht dabei. Und als sie dann kamen, erzählte der Heinz, dass dort 100 Meter daneben im Strand, da ist so eine Meerbrücke gewesen. Und dort ist auch einer ins Wasser gesprungen. Weil das Wasser trüb ist, sieht man dort nicht, wie tief es ist. Und den hat der Heinz dann querschnittsgelähmt im Rollstuhl wieder zurück nach Deutschland gefahren. Genau. Seitdem hat sich bei mir zum Thema Nachfolge schon ein bisschen was verändert. Ich habe überlegt oder realisiert erstmal, wie zart und antastbar ist doch das Leben und wie schnell kann es auch mal vorbei sein, ohne dass wir das in der Hand hätten. Und Gott hat es mir erhalten. Eigentlich hätte ich es nicht verdient. Und ich habe mich gefragt, aus welcher Motivation folge ich denn nach? Aus welcher Motivation lebe ich denn mein Leben, was Gott mir erhalten hat? Und ich war zu der Zeit an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich einfach ganz viele Sachen mache, einfach um Anerkennung zu kriegen. Dass ich vielleicht gut dastehe oder andere Leute sagen, hey. Bis ich gemerkt habe, dass es sich viel mehr lohnt, dass ich drauf gucke, von Gott die Anerkennung zu kriegen. Und dadurch hat sich dann auch meine Motivation geändert. Warum mache ich Sachen? Wie sehe ich die Dinge? Angesichts der ukrainischen Umstände habe ich das Umfeld hier in Deutschland ganz neu schätzen gelernt und bin Gott dankbar für die tollen Möglichkeiten hier in Deutschland, die ich habe, mit Karriere und Instrumenten, für die tolle Gemeinde, Familie, wo ich Input kriege, mich austauschen kann, Beistand kriege und Gemeinschaft leben darf. Amen.